Also, ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, mit der steigen wir zuerst ein und seid heute bitte nachsichtig mit mir. Wie gesagt, die Predigt liegt zu Hause und es ist diesmal keine so einfache Predigt, aber wir machen das zusammen. Johannes 10, da sagt Jesus, und Johannes zitiert ihn, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Außer Lina, die würde den Wolf streicheln. Und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Es ist eine Bibelstelle, wo ich immer wieder gedacht habe, boah, also, okay, Jesus, du bist gerne der Hirte. Das ist die Superrolle in diesem Part. Aber müssen es Schafe sein? Ernsthaft? Schafe? Ist jetzt nicht so das super attraktivste Tier. Lamas? Alpakas? Na, Ziegen? Mäh. Na, es war immer so ein bisschen dieser Text, da ich immer gedacht habe, ach, Schaf. Ich möchte mich jetzt nicht so gerne mit einem Schaf identifizieren. Wir benutzen ja Schaf auch als Schimpfwort. Boah, du Schaf. Heißt so viel wie, bist du doof? Schlafschaf, genau. Impliziert, jemand ist nicht nur doof, sondern auch noch unaufmerksam und kriegt nichts mit und so. Also es ist kein besonders attraktives Identifikationsmomentum, was da geschaffen wird. Und diese Stelle hat mich beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, Moment mal. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und er bezieht sich da auf eine Stelle, glaube ich, die wir im Propheten Hesekiel wiederfinden. Und dazu kommen wir gleich noch nicht anzeigen. Ich hole euch einmal kurz zurück. Warum Hirte, warum Schafe? Wir erinnern uns an das Volk Israel. Das Volk Israel hat eine bewegte Geschichte mit sich gehabt. Ne, also da war Abraham und Sarah und Gott hat ihnen, was Gott sagte, Sarah lachte, Abraham dachte, ganz viel passierte. Und es ging weiter, sie kriegten Kinder und dann war da der Josef, Enkel von Abraham und dann ging es nach Ägypten und dann waren die in Ägypten, die ganzen Israeliten und dann haben sie sich in Ägypten, wurden sie unterdrückt und dann hat Gott sie mit Mose aus Ägypten herausgeführt und dann waren sie ewig lang in der Wüste unterwegs, übrigens als Nomaden. Abraham war übrigens schon Nomade und hatte Schafe, das war etwas, was sie kannten. Auszug aus Ägypten, einmal durch die Wüste, ein bisschen zurück, ein bisschen vor, gefühlt dieses zwei Schritte vor, drei zurück und andersrum. Ganz viel Geschichte und endlich kommen sie ins gelobte Land. Und da könnte man meinen, ah, Happy End. Nein. Wir Menschen, wir wünschen uns immer so sehr Happy Endings, aber wir sorgen meistens selber dafür, dass es dazu gar nicht erst kommt. Und das hat das Volk Israel auch so gemacht. Sie waren in ihrem gelobten Land und sie hatten, und Gott hat Menschen dazu berufen, das Volk zu führen. Es gab Richter, die das Volk geführt haben. Es gab Richter und Propheten, manchmal waren sie auch beides irgendwie. Da haben wir zum Beispiel Samuel, der hat die Rolle von beidem eingenommen. Er war Prophet und sprach Recht. Das war zentralisiert, also es gab einen, von dem alle wussten, dass er Prophet und Richter ist, aber es gab auch in jeder Kommune Menschen, die dafür zuständig waren. Und dann gab es diesen Moment, wo das Volk Israel sich gedacht hat, naja, wir sind ja jetzt kein Nomadenvolk mehr. Wir haben uns ja weiterentwickelt. Wir werden jetzt ein Königtum! Und dann sind sie zu Samuel hingegangen, haben gesagt, hör mal Samuel, wir brauchen einen König. Und er fragt sie, warum braucht ihr einen König? Ist doch alles super so. Gott hat doch für alles gesorgt. Und ihre Antwort war, weil die anderen auch einen haben. Das war so spannend. Die Identifikation an der Stelle ist nicht mit, okay, wir sind besonders, wir sind Gottes Volk und Gott sorgt für uns und hat uns hier eingerichtet, sondern die haben einen König, die haben einen König, die haben einen König. Wo ist denn unser König? Wir wollen auch einen König. Und Samuel hat gefragt, wollt ihr wirklich einen König haben? Ja, unbedingt. Und dann hat er ihnen, und das könnt ihr in 1. Samuel 8 nachlesen, klar gemacht, was es bedeuten würde, einen König zu haben. Sie sehnten sich nach jemandem, der sie zusammenhält und führt. Ich glaube, das war das Herz dahinter. Dieses Ding von, wir brauchen eine starke Identifikationsfigur mitten unter uns. Danach haben sie sich gesehnt, ungeachtet dessen, dass sie Gott unter sich hatten. Und Samuel hat gesagt, hey, wenn ihr einen König wollt, könnt ihr einen König kriegen, aber seid euch dessen bewusst, der Preis wird immens hoch sein. Der Preis, den ihr dafür bezahlen werdet, wird immens hoch sein. Der hat Anrecht auf eure Kinder, braucht ein Heer. Er hat Anrecht auf eure Arbeitskraft. Er braucht Leute, die seinen Hof verwalten. Er hat Anrecht auf eure Güter, denn dieser Hof muss irgendwie ernährt werden. Ihr werdet einen hohen, reellen Preis dafür bezahlen, dass ihr einen König / einen Hirten haben wollt. Und sie haben gesagt, ja, wollen wir trotzdem. Und dann hat Gott das gemacht. Es kam Saul. Und Saul war der schönste von allen, steht in der Bibel. Und er war am Anfang ein guter König. Und wir wissen, oh, das Ding ging schief. Es kam David. Und von dem lesen wir in der Bibel, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Und gleichzeitig lesen wir, was der alles verbrochen hat. Ey, wie tief der immer wieder in die Kloschüssel gegriffen hat. Und trotzdem sagt die Bibel, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Und König David hat viel, viel, viel für sein Volk getan. Er war, und da hören wir nochmal hin, ursprünglich ein Hirte. David war ein Hirte, der die Herden seines Vaters behütet hat. Und weil er wusste, dass was meinem Vater gehört, ich bin Teil vom Haus meines Vaters. Er war nicht jemand, der dafür gegen Lohn gearbeitet hat, sondern er hat diese Herde betreut, als wäre es seine Herde. Obwohl er der Jüngste war und obwohl ihm klar war, da gibt's nicht viel zu erben. Er war nicht der Erbe seines Vaters. Und dennoch wissen wir, David war ein treuer Hirte dieser Herden. Und wir lesen weiter dann in der Bibel, dass es tatsächlich mit dem Königtum immer mehr bergab ging. Die Könige, die nach und nach und nach kamen, haben sich immer weiter von Gott entfernt. Sie haben nicht mehr Gottes Interessen verfolgt, sondern sie haben ihre eigenen Interessen verfolgt. Sie wollten ruhmreicher werden, größer werden, reicher werden. Stolz hat sich da aufgebaut. Sie wollten das Volk make Israel great again. Sie wollten immer mehr, aber sie wollten nicht zwingend das, was Gott wollte. Und dann kommt dieser Moment, wo Gott sagt, okay, dann ziehe ich mich zurück. Ihr wollt nicht, dann muss ich euch auch nicht zwingen. Und Israel wird eingenommen, der Tempel wird zerstört, babylonisches Exil. Und da befinden wir uns jetzt als nächstes in der nächsten Bibelstelle, die wir im Propheten Hesekiel lesen. Und es ist in dieser Bibelstelle in Hesekiel 34, da spricht Hesekiel und wir befinden uns, wie gesagt, im babylonischen Exil. Das ist etwa, ich glaube, so Pi mal Daumen 500 Jahre nach David. Also schon, da gab es schon etliche Könige dazwischen, die ihr Unwesen treiben durften. Ganz viel Geschichte und es ist schon einiges an Zeit den Bach runtergegangen. Und im vermutlich babylonischen Exil ist dieser prophetische Text entstanden. Und jetzt schreibt Hesekiel und spricht damit die Hirten an, die das Volk Israel nicht gut geführt haben. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. Und damit sagt er, das ist jetzt ein prophetischer Ausspruch, der von Gott sich an euch richtet. Also bei meinem Leben, ich stehe dafür, dass es Gott ist, der spricht. Ausspruch von Gott dem Herrn. Meine Schafe sind zur Beute geworden und meine Herde zum Fraß für die Raubtiere. Es war ja kein Hirte da. Meine Hirten kümmerten sich nicht um meine Schafe, sondern weideten sich lieber selbst. Nein, meine Schafe weideten sie nicht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr. Ich gehe gegen die Hirten vor und fordere meine Schafe von ihnen zurück. Ich sorge dafür, dass sie nie wieder Schafe weiden. Auch sich selbst werden die Hirten nicht mehr weiden. Ich befreie meine Schafe aus ihrem Rachen. Sie werden ihnen nicht mehr als Nahrung dienen. Ja, so spricht Gott, der Herr. Seht her, ich werde meine Schafe suchen und mich selbst um sie kümmern. Ich mache es genauso wie ein guter Hirte, wenn seine Schafe sich eines Tages zerstreuen. Ja, so werde ich mich um meine Schafe kümmern. Ich rette sie von allen Orten, an die sie zerstreut waren, an dem Tag, der voll finsterer Wolken sein wird. Ich führe sie weg von den Völkern und sammle sie aus den Ländern. Ich bringe sie zurück in ihr eigenes Land. Ich werde sie auf den Bergen und Tälern Israels weiden, an allen Weideplätzen des Landes. Ihr Weideland wird auf den hohen Bergen Israels liegen. Ja, ich lasse sie dort auf gutem Weideland lagern. Und auf den Bergen Israels finden sie eine grüne Weide. Ich weide meine Schafe und ich lasse sie lagern. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn. Und jetzt merkt euch bitte Vers 16 besonders. Verirrte suche ich und Verstreute sammle ich wieder ein. Verletzte verbinde ich und Kranke mache ich stark. Andere Übersetzungen schreiben da heile ich. Fette und Starke aber vernichte ich. Ich weide sie nach Recht und Gesetz. So spricht Gott, der Herr, zu euch, meine Herde. Ich ziehe euch zur Verantwortung jedes einzelne Schaf. Ich wende mich gegen die Wider- und Ziegenböcke, an der Stelle, ne, die Ziegen. Ist euch Tieren die Weide zu klein, auf der ihr grast? Den Rest eurer Weide zertrampelt ihr mit den Hufen, ihr trinkt klares Wasser, das übrige Wasser macht ihr mit euren Hufen trüb. Meine Herde muss an der Stelle grasen, die ihr mit den Hufen zertrampelt habt. Sie muss das Wasser trinken, das ihr mit euren Hufen trüb gemacht habt. Darum spricht Gott, der Herr, zu euch. Ich urteile über die fetten und die mageren Schafe. Ihr stoßt die Schwachen mit eurer Schulter zur Seite und durchbohrt sie mit euren Hörnern. Weil ihr sie auf diese Weise weit verstreut habt, werde ich meine Herde retten. Sie wird keine Beute mehr sein. Ich ziehe die Schafe zur Verantwortung. Und jetzt nochmal merken. Weiter sagte Gott, jetzt kommt's. Ich werde einen Hirten für die Israeliten bestimmen, der sie hüten wird. Meinen Knecht David. Ja, er wird sie hüten und ein Hirte für sie sein. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein und mein Knecht David wird ihr Herrscher sein. Das habe ich, der Herr, gesagt. Das ist ein ganz schön harter Text, ein ganz schön schwieriger Text. Und das ist ein Text, der richtig, richtig viel enthält. Wir gehen heute nur auf ganz wenige Aspekte ein, weil wir einen Fokus haben. Man könnte eine ganze Predigtreihe alleine über diesen Bibelabschnitt machen. Unser Fokus aber heute ist Hirten und Schafe. In diesem letzten Abschnitt sagt Hesekiel, Gott sagt, ich werde einen Hirten einsetzen und David wird der Hirte sein. Aber Moment mal, wenn das 500 Jahre nach David ist und David schon tot ist, wie wird er das machen? Wird er David wieder auferwecken? Und dann kommen wir an die Stelle, die wir zuerst gelesen haben, Johannes 10. Und deshalb habe ich gesagt, dass ich glaube, dass Jesus sich auf Hesekiel bezieht, wo in Johannes 10 Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der euch vorhergesagt wurde, der gute Hirte, der euch sammeln wird, der gute Hirte, der euch zusammenbringen wird, der die Verletzten heilen wird, der die Verirrten suchen wird. Das bin ich. Ich bin's, von dem Hesekiel spricht. Und was ist das Zeichen dafür, dass ich es bin? Jesus stammt aus Davids Linie. Und diese Linienabstammung, das war den Juden super wichtig. Und damit konnte er quasi bezeugen, ich bin es. Ich bin David, von dem Gott gesprochen hat. Und ich finde es unglaublich berührend, dass Gott sagt, ey, ihr braucht gar keinen König. Ich fordere mein Volk, ich fordere diejenigen, die zu mir gehören, wieder zurück. Ich will wieder euer König sein. Ich will wieder euer Hirte sein. Ich will, dass ihr meine Schafe seid und meine Herde seid. Ich will für euch sorgen, denn was macht ein Hirte? Er sorgt für seine Herde und er gibt sein Leben hin für seine Herde. Ich bin ja in Rumänien geboren und also in den so nahe der Karpaten und Hirten haben mich als Kind schon unfassbar fasziniert. Hirten und Hirtenhunde. Mein Großvater hatte einen Hirtenhund, einen Hütehund. So ein Vieh, wirklich. Also es war für mich ein Pony als Kind. Ich weiß, dass ich drauf saß und gedacht habe, da geht's aber tief runter. Und das war ein Hund, wenn du den gesehen hast, hast du erstmal gedacht, oh Jemi, dem möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Aber das war mein Babysitter. Das war das sanfteste Tier ever, wenn er sich um mich gekümmert hat. Aber mein Großvater wusste, er kann mich alleine mit diesem Tier lassen. Denn der wird dafür sorgen, dass niemand mir was tut. Und so habe ich Hirten als Menschen auch kennengelernt, die eine Leidenschaft in sich tragen, die eine Leidenschaft für ihre Herde haben. In den Karpaten ist es total real, dass Wölfe oder Bären kommen und gerne Schafe reißen. Und ich habe letztens eine Doku über einen Hirten gesehen, die ist nicht alt. Das ist vor ein paar Jahren irgendwann mal in der Corona-Zeit gewesen, dass diese Doku gemacht wurde. Und da ist dieser junge Mann, der wirklich ausstrahlt, ja, für diese Tiere gebe ich mein Leben. Ich liebe diese Tiere. Und ich möchte, dass es ihnen gut geht. Und jetzt schauen wir uns nochmal Schafe an. Was macht denn Schafe aus? Man denkt ja immer, oh ja, die Schlafschafe, du Schaf. Ich glaube, dass es schon ganz bewusst ist, warum Jesus hier von Schafen spricht. Warum? Weil Schafe absolute Gesellschaftstiere sind. Wir haben Kaninchen zu Hause. Und wusstet ihr, dass die super niedlich aussehen, aber wusstet ihr, dass es gar nicht so einfach ist, Kaninchen miteinander zu vergesellschaften? Das geht ziemlich oft sehr blutig aus, bis tödlich. What? Die sind so niedlich? Ey, ich sag euch, Killerkaninchen. Das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, diese niedlichen, kleinen, plüschigen Tiere zusammenzusetzen und dann darauf zu hoffen, dass es irgendwie gut geht. Nein, 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 da ist eine ganze Philosophie steckt dahinter. Aber bei Schafen geht das. Schafe sind absolute Herdentiere. Schafe sind Tiere, die zusammengehören und die miteinander unterwegs sind. Und was macht Schafe aus? Schafe sind Tiere, die dafür gemacht sind, in Frieden zu leben. Schafe sind, also, wie soll ich es ausdrücken? Du kannst dich in eine Schafherde setzen und dir passiert nichts. Du kannst dich auch in eine Kaninchenherde setzen und es kann sein, dass du angenagt wirst. Aber ich stand schon in der Schafherde und es passiert dir einfach nichts. Die sind einfach Schafe. Die fressen und wissen, da gibt es jemanden, der führt mich dahin, wo es mir gut geht. Da gibt es jemanden, der führt mich dahin, wo ich fressen kann und satt werden kann und versorgt werden kann. Schafe achten übrigens auch aufeinander. Das finde ich total spannend, dass Schafe zum Beispiel auch die Lämmer von anderen annehmen und säugen. Fand ich total spannend. Aber Schafe sind ja nicht einfach nur da, um zu fressen, sondern Schafe haben durchaus auch eine wichtige ökologische Funktion. Denn Schafe verwalten oder gestalten an dem Ort, wo sie sind, den Ökoraum. Also sie sorgen dafür, dass zum Beispiel die richtigen Pflanzen wachsen, dass Pflanzen nicht überwuchern, indem sie abfressen. Sie sorgen für ein ökologisches Gleichgewicht. So, das war's. Also sie haben auch eine Funktion in sich. Und gleichzeitig müssen sie sich nicht bemühen, das ökologische Gleichgewicht zu halten. Sie müssen sich nicht bemühen, Frucht zu bringen, sondern sie dürfen fressen, sie dürfen gedeihen und dann wächst die Wolle und dann freut man sich drüber. Da habe ich nur gedacht, als ich mir darüber so Gedanken gemacht habe, ich fände es eigentlich richtig cool, Schaf zu sein. Ich lieb's, in Frieden zu leben. Ich lieb's durchaus auch zu essen, das sieht man mir an. Wasser trinken die Schafe. Frisches Wasser brauchen sie, damit es ihnen gut geht. Und da sind wir an einem guten Punkt. Jesus sagt, dass er das lebendige Wasser ist, mit dem er die Schafe tränkt, mit der er diesen Durst stillt. Und ich glaube, ihr kennt das, diesen unbändigen Durst nach Leben. Ich hab das. Ich hab diesen unbändigen Durst nach Leben. Ich hab diese unbändige Sehnsucht nach Frieden. Ich hab diese unbändige Sehnsucht, angenommen zu sein, geliebt zu sein, wertgeschätzt zu sein. Das heißt, diese unbändige Sehnsucht, dazu zu gehören. Und das ist das Grandiose. Jesus macht das. Er ist der Friedefürst und er sagt, wenn ich dein Hirte bin, dann wirst du Frieden erfahren. Wenn ich dein Hirte bin, wirst du Versorgung erfahren. Wenn ich dein Hirte bin, werde ich deinen unbändigen Durst nach Leben stillen. Wenn ich dein Hirte bin, dann sei dir gewiss, dass ich das Allerbeste für dich will. Und Hirten, die tun ihren Schafen nicht weh. Hirte hauen ihre Schafe nicht. Sie haben den Stock vielleicht, um mal einen Weg abzugrenzen und sich selber aufzustützen oder so. Aber kein Hirte würde auf das Schaf einschlagen. Das macht das Fleisch schlecht, zum Beispiel. Oder es verunsichert die Herde. Und das ist nicht sein Ziel. Der Hirte, der gute Hirte, und Jesus sagt von sich, ich bin der gute Hirte. Und er sagt in der Stelle, ich glaube in Vers 10 oder so ist das, wo er sagt, dass er uns das Leben in Fülle geben möchte. Und wir lesen in Hesekiel 16, dass er die Verirrten suchen möchte, dass er die Verletzten suchen möchte, dass er die Kranken suchen, nicht nur möchte, sondern wird und sich ihnen zuwendet. Gott selbst sagt zu uns, du brauchst gar keinen König, ich möchte dein König sein. Ich möchte dein Friedefürst sein, ich möchte dein Heiler sein, ich möchte derjenige sein, der dich in die Umarmung zieht und dir sagt, du bist geliebt und gleichzeitig bist du niemals Schaf alleine. Ein Schaf ist keine Herde und ein Hirte mit einem Schaf hat ein bisschen seinen Job verfehlt. Sondern Schafe gibt's nur in der Herde. Und das ist das Grandiose, wir erleben Gottes Gegenwart, wenn wir zusammen sind, weil wir Gottes Gegenwart im Gegenüber finden. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, dass Jesus uns zu Schafen macht und zu Schafen beruft. Dass er sagt, ihr seid Schafe und ich bin euer guter Hirte, weil wir so zusammengehören, weil wir wissen, wir haben einen Platz. Da gibt es einen Platz für mich, wo ich im Frieden Gottes grasen kann, im Frieden Gottes genährt werden kann. Da gibt es aber auch einen Platz für mich, wo ich weiß, ich werde geliebt, ich werde angenommen, ich gehöre dazu. Ja, aber auch not so secret. Weil es ja in der Bibel steht und weil er uns das zuspricht. Es ist ein Ort, da hast du völlig recht, Horst, es ist ein Ort, der auch in uns Raum finden muss. Aber, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn wir sagen, okay, wir wollen das, ihr könnt euch gerne... Wenn wir sagen, wir wollen das wirklich so wahrnehmen und sagen, Jesus, du bist unser Hirte. Du möchtest uns weiden und wir möchten es ernst nehmen, dass wir deine Schafe sind. Wir möchten deine Güte schmecken, wir möchten deine Versorgung erleben, wir möchten deinen Frieden erleben und gleichzeitig, wir sind Gerufene von dir. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wir sind Gerufene von ihm, er ruft zusammen und gleichzeitig sind wir Gesandte von ihm. Denn wir haben die Aufgabe, die Ökobalance, das Ökogleichgewicht immer wieder herzustellen. Und da sind wir bei diesem Thema Gärten der Hoffnung. Ein Garten zu sein, in dem das Gleichgewicht Und damit meine ich nicht, wir gucken, dass jeder genug, dass jeder gleich viel hat, sondern ich meine, dass wir einen Raum schaffen, in dem die Prinzipien und Werte des Reiches Gottes gelten. Das schafft der Heilige Geist unter uns, weil wir seine Schafe sind. Und dann schafft er es durch uns weitergehend, weil wir seine Schafe sind. So eine riesen Schafherde, die kannst du ja manchmal kaum übersehen. Und dann bremst sie dich auch schon mal ein bisschen aus auf deinem rasanten Weg durch die Pampa. Ist euch das schon mal begegnet, dass ihr wegen einer Schafherde ewig lange warten musstet? Das macht was mit dir. Es lässt dich nicht kalt, wenn da die Schafherde Gottes unterwegs ist. Und ich finde, das ist so ein schöner Gedanke. Als Schaf Jesu bin ich von ihm angenommen. Ich bin von ihm erlöst. Ich bin von ihm geliebt. Und ich habe das bitter, bitter, bitter nötig. Glaubt's mir. Und gleichzeitig als Schaf Jesu bin ich nicht allein unterwegs. Ich bin Teil seiner Herde. Und er ist der Hirte. Und das nimmt mir so viel Last weg. Muss gar nicht Hirte spielen. Muss gar nicht so tun, als ob. Ich bin Schaf. Und ich darf seinen Frieden schmecken. Und ich möchte dich mit diesen Gedanken einladen. Vielleicht hast du dir auch schon mal gedacht, boah, dieses Bild des Schafes finde ich gar nicht so attraktiv. Aber vielleicht möchtest du heute dich nochmal von Jesus so rufen lassen. Und wisst ihr, dieses Bild von, das Jesus ja auch benutzt, dass er sich einem Schaf zuwendet. So wichtig ist ihm jeder Einzelne, jedes Individuum. Und vielleicht gibt es bei dir Punkte, wo du sagst, hey, ich habe das Gefühl, so richtig merke ich diesen Frieden nicht. So richtig merke ich diese satten und grünen Weiden nicht. So richtig merke ich nicht, dass mein Durst gestillt wird. So richtig verstehe ich das oder nehme ich es noch nicht wahr, dass ich Jesu Schäflein bin. Ich möchte dich bitten, diese Zeit des Worships dafür zu nutzen, das vor Gott hinzulegen. Und es dir auf der Zunge zergehen zu lassen, dass er dein guter Hirte sein möchte, der sich dir persönlich zuwendet, der dich liebt, der dich erkauft hat, der dir Heilung bringen will, der dir Frieden bringen will und der deinen Durst nach Leben stillen möchte. Und ich danke dir, Jesus, dass du unser guter Hirte bist. Und ich bitte dich, dass du uns in dieser Zeit der Anbetung begegnest. Ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, uns wirklich in die Gegenwart führst und zu uns sprichst. Und dass du uns wirklich erleben lässt, wie sich das anfühlt, einen guten Hirten zu haben.